Hallo, hier ist die Sendung Grenzenlos vom Mai 2021 und hier einige unserer Themen heute. Kurze Eindrücke und Berichte, Reden, sowohl vom 1. Mai als auch vom 8. Mai. Dann ein Beitrag zur Freilassung von Mumia Abed-Jamal, ein aktuelles Interview, ein Beitrag zu den bisher nicht bezahlten Reparationen des Überfalls, der Schäden, die die deutschen Faschisten beim Überfall auf Kreta am 20. Mai, also morgen vor x Jahren, angerichtet haben. Dieses Problem, keine Reparation, bezieht sich ja nicht nur auf Griechenland, sondern fast auf alle überfallenen und zerstörten Länder. Dann ein Bericht aus dem sogenannten Verteidigungsausschuss, was die Bundeswehr zurzeit überall treibt. Ein Beitrag zu den Verbrechen der Atommafia in Bezug auf Atommüll. Und gelöste Probleme in den nächsten 100.000 Jahren. Soweit mal die Ansagen. Aber jetzt geht's erstmal los mit Musik.
Internationale Solidarität! Oh, die Internationale Gefangenen, den Geburt, sei und Flamme der Rechtsmission. Die Oberbote der Fängen geschont.
Alle bleiben, Punkt.
Ah,
Lass den Kopf!
Auf dein Mann!
South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza mama," which simply means, "Hurry mama, please, please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sawo.
So an dieser Stelle passend gleich den Jahrestag des Aufstands der Schülerinnen und Schüler in Soweto am 17. Juni zu finden. Weitere Informationen, Suchmaschine, nicht Google, sondern vielleicht Ecosia, was fürs Klima tun. Schüleraufstand Soweto, Massaker von Sharpeville. So, nun geht's erstmal weiter mit dem Beitrag mit den Forderungen zur Freilassung von Mumia Abdul-Jamal.
Ich habe jetzt Michael Schiffmann in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Du bist Linguist und Übersetzer in Heidelberg und beschäftigst dich jetzt schon seit 20 Jahren mit dem Fall von Mumia Abdul-Jamal. Ja, vielleicht kannst du erstmal eine kurze Zusammenfassung geben, wer das überhaupt ist und ja, das berühmt ist ja sein Fall.
Ja, wir haben vor einigen Jahren schon mal auf Radio Blau darüber gesprochen. Mhm. Mumia ist Jahrgang 1954 und das heißt, er war gerade alt genug, um noch als Jugendlicher in der Black Panther Party mitzuwirken, 1969 und 1970. Und war dann ein radikaler Radiojournalist in Philadelphia. Und er ist 1981 in eine Schießerei hereingeraten, bei der ein Polizeibeamter getötet wurde. Und dieser Mord oder diese Tötung wurde dann ihm angehängt. Er hat dann ein Verfahren gehabt 1982, wo er vor einem richtigen Scharfrichter stand, der, ich glaube, bis heute die meisten Todesurteile in den USA ausgesprochen hat, seit Wiedereinführung der Todesstrafe. Albert F. Sabo und dessen Haltung sich ganz gut charakterisieren lässt durch das, was er zu Anfang des Prozesses schon zu einem anderen Richter gesagt hat, wie sich später herausgestellt hat. Ich werde Ihnen helfen, den Volk das N-Wort zu grillen. Dass es bei dem Prozess nicht mit rechten Dingen zuging und dass das alles grotesk unfair war, ist nicht lange verborgen geblieben. Und weil der Fall eine starke politische Komponente hat, aufgrund von Mumias linken Aktivitäten und seiner Vergangenheit, ist Mumia dann in den 90er Jahren und bis heute quasi zum Symbol geworden für alles, was Leute als falsch betrachten am Strafrechtssystem in den USA.
Ja, er ist seit 1982 im Gefängnis in den USA, war halt lange in der Todeszelle, das ist er jetzt nicht mehr, aber mein Gott, das sind halt 39 Jahre im Gefängnis, das bleibt natürlich spurlos, an irgendwem geht das nicht vorbei. Vielleicht kannst du sagen, wie alt ist er jetzt eigentlich und wie geht's ihm denn so?
Er ist gerade 67 geworden am 24. April und für die Gesundheit ist so eine lange Haft natürlich nicht zuträglich und er ist vor 4 Jahren, mittlerweile schon fast 5 Jahren, ist er schon mal lebensgefährlich erkrankt. Er hatte also eine Hepatitis C, eine unbehandelte, und es konnte nur mühsam und durch internationalen Druck durchgesetzt werden, dass er und andere Gefangene in Pennsylvania behandelt werden. Das hat ihm und anderen also das Leben gerettet und jetzt im Februar 2021 kam dann die Hiobsbotschaft, ja, Mumia geht es sehr schlecht Und er hat wahrscheinlich Covid-19, was sich dann einige Tage später auch bewahrheitet hat. Es war aber noch schlimmer. Im Zusammenhang mit den medizinischen Untersuchungen ist dann eben auch eine schwere Herzinsuffizienz bei ihm festgestellt worden. Wir haben uns große Sorgen gemacht, dass er einfach stirbt. Er hat jetzt eine doppelte Bypass-Operation gehabt und die gute Nachricht an all dem ist, es scheint ihm wieder gut zu gehen. Er ist also ein zähes Stehaufmännchen und im Moment rückt jetzt wieder der Kampf um seine Freilassung in den Vordergrund, während wir in den letzten Monaten damit beschäftigt waren, dafür zu sorgen, dass er am Leben bleibt.
Ja, da könntest du vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Einblick in das US-Justizsystem geben, weil sowas wie Todesstrafe oder jahrzehntelange Inhaftierung gibt es bei uns ja gar nicht. Also zu was ist er jetzt eigentlich gerade aktuell verurteilt und gibt es da Chancen, dass das irgendwann mal revidiert wird?
Sehr gute Frage. Also er war ursprünglich zum Tode verurteilt. Todesstrafe ist ja 1972 vom US Supreme Court aufgehoben worden, aber leider dann 1976 wieder eingeführt worden. Und es sind seitdem über 1500 Leute hingerichtet worden, auch wenn man sagen muss, dass die Todesstrafe auf dem absteigenden Ast ist. Also aufgrund des nationalen, internationalen Drucks werden jährlich eigentlich immer weniger Leute hingerichtet. Und auch bei Mumia war es so, dass dann zuerst mit einem Urteil von 2001, das dann aber noch 10 Jahre lang durch Revisionsverfahren umstritten war, durchgesetzt werden konnte, dass die Strafe in lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung umgewandelt worden ist. Und das ist halt was, was es in der Form in Deutschland oder in Europa glücklicherweise nicht gibt. Also wenn hier jemand zu lebenslänglich verurteilt wird, heißt es in der Regel doch, dass nach 15 Jahren oder in besonders schweren Fällen dann nach 20 oder 25 Jahren Überprüfungen stattfinden und in der Regel bedeutet das, dass die Leute rausgelassen werden. Und in den USA ist es nicht so. Es gibt also Leute, die seit vielen, vielen Jahrzehnten über ein halbes Jahrhundert im Knast sitzen. Philadelphia wurde kürzlich jemand entlassen, der im Alter von 15, also als Jugendlicher, in den Knast kam, weil er angeblich an einem Mord beteiligt war und der jetzt als 82-jähriger Mann wieder rausgelassen worden ist. Und selbst das ist schon eine positive Entwicklung, denn vor 10 Jahren noch wäre er vermutlich im Knast gestorben. Und das Schicksal steht leider auch Mumia bevor, wenn es uns nicht gelingt, ein neues Verfahren durchzusetzen. Und das ist das, woran die Bewegung für ihn im Moment arbeitet.
Und wie sehen da die Chancen aus? Weil, ja, also es gab ja schon ein paar Revisionsversuche, aber die sind ja immer irgendwie auch am Gegendruck dann doch gescheitert.
Also die Chancen sind sehr gemischt. Erstmals seit vielen Jahren hat ein Richter 2018 zu seinen Gunsten entschieden, dass eben der Schuldspruch und die Strafe gegen ihn neu überprüft werden müssen. Und sehr zu unserem Ärger und zu unserer Enttäuschung wendet sich jetzt ausgerechnet einer der neuen progressiven Staatsanwälte in den USA dagegen, Larry Krasner in Philadelphia. Es gibt ja so eine kleine Welle in den USA, wo eben Leute als Staatsanwälte zu Wahlen antreten, also Bezirksstaatsanwälte werden dort gewählt, die ein progressives Programm haben und sagen, man kann nicht alles nur mit Gefängnis machen. Und dieser Larry Krasner hat auch in Philadelphia, seit er gewählt wurde, 2017 einiges Gute bewirkt, Leute rausgelassen, Fälle überprüft, wo Leute unschuldig verurteilt wurden. Und umso ärgerlicher ist es, dass er sich im Fall Mumia dagegen wendet, hat also im Februar einen langen Antrag eingereicht vor Gericht, dass Mumia keinen neuen Prozess verdient. Und das versuchen die Leute in Philadelphia und die deutsche, europäische, weltweite Solidaritätsbewegung halt jetzt durch Druck aufzufangen und zu verändern.
Und dieser Druck, wie sieht der aus? Macht ihr irgendwelche Aktionen oder gibt es Unterschriftensammlungen? Sammelt ihr Geld?
Es gibt zum Beispiel eine Unterschriftensammlung im Internet, die sich direkt an Larry Krasner richtet. Findet man auf unserer Website freiheit-fuer-mumia.de. Und von dort kommt man eigentlich auch an alle weiteren Detailinformationen ran. Das wäre also die Website, die Leute besuchen sollten. Und diese Petition zu unterzeichnen, wo eben gesagt wird, es gibt genügend Beweise dafür, dass Mumia das nicht gemacht hat und dass sein Prozess unfair war. Die Petition zu unterzeichnen wäre sehr wichtig. Und im Moment kommt im Juni in Berlin bei der Berlinale eine Filmserie über diesen Larry Krasner. Sehr interessant, sehr gut aufgemacht. Ein Freund von mir war an dem Film beteiligt. Aber leider ist dabei nicht von Mumia die Rede. Und eine unserer Bestrebungen ist, dass wir bei der Berlinale eben auch Mumia Abu-Jamal ins Gespräch bringen. Weil wo eben bei diesem Staatsanwalt Larry Krasner ist sicher viel Licht, aber wo viel Licht ist, ist meistens auch zumindest ein bisschen Schatten. Und darauf wollen wir dort die Aufmerksamkeit lenken.
Ja, dann recht herzlichen Dank an Michael Schiffmann von, vielleicht kannst du nochmal langsam und deutlich die Webseite wiederholen.
freiheit-fuer-mumia.de.
Ja, dann ja, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend.
Jetzt geht es weiter.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Noch
in der Veranstaltung mit Reden. Es wird jetzt für den offenen antifaschistischen Treffpunkt, die treffen sich immer, wenn ich richtig informiert bin, jeden ersten Mittwoch um 19 Uhr im Jutz am neuen Messplatz. Und es wird für diesen offenen antifaschistischen Treffpunkt reden die Nadja. Und für die VVN Heidelberg wird anschließend noch Silke Markowski eine Rede halten. So, und dann kommt nochmal anschließend die bunte Vielfalt mit Kultur.
Hallo, so, jetzt hört man mich, super. Hallo, ich bin die Nadja. Ich spreche fürs offene antifaschistische Treffen Mannheim. Liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um gemeinsam den Tag der Befreiung zu verbringen. Wir treffen uns hier, um zu feiern, dass vor 76 Jahren die Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation eingestanden hat und somit der Nationalsozialismus ein vermeintliches Ende gefunden hat. Wie gerne würden wir hier fröhlich zusammenstehen und diesen Anlass einfach feiern. Feiern, dass der Faschismus besiegt wurde und dass diese Ära vorbei ist. Dass dieses Grauen unserer Vergangenheit angehört und für immer vorbei ist. Und wie gerne würden wir hier zusammenstehen und in Ruhe gedenken. Gedenken an die Opfer von Faschismus und Krieg. An die jahrelange Verfolgung von Minderheiten und Widerständigen, an die Abermillionen Toten, die im Krieg gefallen sind durch Hunger und Krankheiten, Mord und Folter. Aber Gedenken beinhaltet die Abgeschlossenheit der Grausamkeiten. Und wenn wir nur feiern und gedenken, wird es wieder geschehen. Daher ist unser Motto nicht feiern und gedenken, sondern erinnern und kämpfen. Wir erinnern uns an die Opfer des Grauens, die Millionen Gefolterten und Ermordeten. Und wir erinnern uns an die Umstände, durch die es erst so weit kommen konnte. Wir erinnern uns daran, wie schnell es gehen kann, dass ein System sich wandelt, wenn man faschistischen Kräften auch nur einen Fußbreit Raum überlässt. Wir erinnern uns an die Mechanismen von faschistischen Systemen und die Rhetorik und Akteure der faschistischen Epoche. Durch unsere Erinnerungen erkennen wir Parallelen in die Gegenwart. Und darum kämpfen wir. Wir kämpfen gegen die altbekannte Gefahr von rechts, aber auch gegen die Organe, die unseren Kampf behindern wollen und somit den Rechten den Rücken stärken. Wir kämpfen für unsere Freiheiten, politische und private. Und wir kämpfen gegen Nazis, die nie aufgehört haben zu morden. Wir kämpfen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung jeglicher Form. Und wir kämpfen für eine lebenswerte Welt, in der Ausgrenzung, Ausbeutung und Verfolgung der Vergangenheit angehört. 76 Jahre nach der Niederlage des Naziregimes ist Antifaschismus noch immer eine bittere Notwendigkeit. Wir sind AntifaschistInnen und wir kämpfen gegen den Faschismus. Deshalb, damals wie heute, alle zusammen gegen den Faschismus. Liebe Freundinnen und Freunde, wir feiern heute den 76. Jahrestag der Befreiung vom NS-Faschismus. In Deutschland empfanden vor allem die Überlebenden der Shoah, die Überlebenden der Konzentrationslager und Zuchthäuser sowie ihre Angehörigen und die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter den 8. Mai 1945 als den lang ersehnten Tag der Befreiung. Aber auch wir, die wir heute leben, verdanken die Chance eines Lebens in Frieden, Freiheit und Vielfalt den alliierten Truppen, unter denen die Rote Armee mit Abstand die größte Last des Krieges in Europa zu tragen hatte. Den alliierten Befreierinnen und Befreiern, den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gebührt unser größter Dank. Aber der 8. Mai ist nicht nur ein Tag der Freude und der Feier. Wir müssen zugleich an jene Millionen Menschen erinnern, die von den Nazis ermordet wurden. Und an all jene Antifaschistinnen und Antifaschisten, die im Kampf gegen den NS-Terror ihr Leben ließen. Wir als VVN-BDA Heidelberg wollen heute stellvertretend für die vielen mutigen Männer und Frauen aus unserer Stadt, die gegen den NS-Faschismus Widerstand leisteten, an drei Mitglieder der Vorbotegruppe um Georg Lechleiter erinnern. Der Eisendreher Albert Fritz, der seit 1925 in Heidelberg-Kirchheim lebte, hatte 1921 im mitteldeutschen Aufstand mitgekämpft und schloss sich damals der Kommunistischen Partei an. Jahrelang saß er für die KPD im Heidelberger Bürgerausschuss. Ab 1931 war er Mitglied der KPD-Bezirksleitung Baden-Pfalz. In der ersten Verhaftungswelle im Frühjahr 1933 wurde Albert Fritz ins KZ verschleppt und verbrachte 13 Monate in sogenannter Schutzhaft. Direkt nach seiner Freilassung nahm er Kontakt zu seinen Genossinnen und Genossen auf und wurde bei der Zerschlagung der illegalen KPD Heidelberg ab Sommer 1934 erneut verhaftet und zu 15 Monaten Haft verurteilt. Doch auch danach ließ er sich nicht einschüchtern und schloss sich dem Widerstandsnetzwerk um den früheren KPD-Abgeordneten Georg Lechleiter aus Mannheim an. Dieses Widerstandsnetzwerk ist vor allem durch die antifaschistische Zeitung Der Vorbote bekannt. Unter anderem war Albert Fritz in der illegalen KPD-Zelle an seiner Arbeitsstelle auf der Mannheimer Schiffswerft aktiv, in der die Zeitung ebenfalls gelesen wurde, und erhielt die Kontakte zu den verbliebenen Heidelberger KPD-Mitgliedern aufrecht.
Käthe Seitz aus Heidelberg-Rohrbach entstammte einer sozialdemokratischen Familie und war in den 1920er Jahren kurze Zeit SPD-Stadtverordnete gewesen. Später wandte sie sich von der aktiven Politik ab und heiratete den Krankenpfleger Alfred Seitz, mit dem sie in Heidelberg-Rohrbach wohnte. Nach der Machtübertragung an die Nazis pflegten Käthe und Alfred Seitz zunehmend Kontakte zu den kommunistischen Mannheimer Widerstandskreisen um Georg Lechleiter. Am Tag des Überfalls der faschistischen Wehrmacht auf die Sowjetunion, am 22. Juni 1941, fand das zentrale Treffen mit Georg Lechleiter, Jakob Faulhaber und Gustav Süß zunächst auf der Heidelberger Neckarwiese und danach in der Wohnung des Ehepaars Seitz statt. Hier fiel die Entscheidung zur Herstellung der Widerstandszeitung Der Vorbote. Käthe Seitz übernahm die Aufgabe, die handgeschriebenen Texte zu korrigieren und auf Matrizen abzutippen. Ihr Mann Alfred unterstützte sie dabei und arbeitete als Kurier in der Gruppe mit. Auch Käthe Seitz' Vater, der frühere Reichsbannerangehörige Philipp Brunnemer aus Ludwigshafen, beteiligte sich aktiv in der Widerstandsorganisation, in dem in seinem Keller die Zeitung vervielfältigt wurde. Als Ende Februar 1942 die fünfte Ausgabe des Vorboten vorbereitet wurde, setzten die Massenverhaftungen gegen die Widerstandsgruppe ein. 3 Mitglieder wurden bereits durch die unmenschlichen Folterungen der Gestapo ermordet. 19 Antifaschistinnen und Antifaschisten, darunter auch Käthe und Alfred Seitz sowie Albert Fritz, wurden von der NS-Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gegen weitere ihrer Genossinnen und Genossen verhängte das Gericht hohe Haftstrafen, darunter auch gegen Käthe Seitz' Tochter Hilde Jansen. Sie alle brachten dieses Opfer im Kampf um die Befreiung, die sie selbst nicht mehr erleben durften. Wenn wir den heutigen Tag als Tag der Befreiung feiern, müssen wir auch ihrer gedenken. Der 8. Mai war für die Überlebenden des NS-Terrors die Morgenröte der Menschheit, wie es der jüdische Resistance-Kämpfer Peter Gingold formulierte. In nahezu allen von NS-Deutschland besetzten Ländern wurden der 8. und oder 9. Mai gesetzliche Feiertage. 40 Jahre hat es gedauert, bis ein Präsident der Bundesrepublik den 8. Mai als Tag der Befreiung anerkannt und gewürdigt hat. Bis dahin hatte die Sicht der Nazis, der Profiteure und Profiteurinnen, der Mitläuferinnen und Mitläufer das offizielle Vokabular geprägt. Zusammenbruch, Kapitulation, Niederlage, Besatzung, Stunde Null, Neubeginn nannten sie es. Mit Richard von Weizsäckers Rede wurde die Perspektive der Verfolgten des Naziregimes plötzlich gesellschaftsfähig. Ein offizieller Tag der Erinnerung und Mahnung, ein Tag gegen Faschismus und Krieg, wurde der 8. Mai jedoch in der Bundesrepublik bis heute nicht. Wir fordern, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg endlich in ganz Deutschland ein offizieller Gedenktag wird. Diese Forderung wird von Überlebenden und von antifaschistischen Gruppierungen, von Gewerkschaften und von zivilgesellschaftlichen und fortschrittlichen Organisationen seit vielen Jahren erhoben. Und deshalb gehen wir heute um 16 Uhr in Heidelberg unter dem Motto Tag der Befreiung vom NS-Faschismus, der 8. Mai muss Feiertag werden, auf die Straße. Der Treffpunkt ist heute um 16 Uhr an der Stadtbücherei Heidelberg und ich hoffe, viele von euch dort zu sehen. Unterstützt die Kampagne, den 8. Mai zum Feiertag zu machen und tretet mit uns ein für eine Welt, in der der Schwur der Überlebenden von Buchenwald Wirklichkeit wird. Die Vernichtung des Narzissmus, mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. In diesem Sinne, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Jo, vielen Dank an Nadja vom offenen antifaschistischen Treffpunkt und an Silke von der VVN Heidelberg.
Santé, avec l'Est et l'Ouest et ceux du milieu, tout le monde a sa tête euphorisée.
On a déjà trouvé la plage et sous le pavé. Vous avez toujours essayé de nous la cacher, mais aucune répression ne pourra nous calmer. Car la basse et le son vont jamais la fermer. La musique a fait le tour de tous les quartiers. Dans tous les pays, elle s'est déjà installée. Toutes les limites et normes, elle les a dépassées. Dédicace à tous ceux qui vont pas nous larguer.
Le sud, le nord, vous le sentez. Avec l'Est et l'Ouest et ceux du milieu, tout le monde a sa...
Zum Thema nie wieder Faschismus oder welche Tendenzen zum neuen Faschismus. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Initiative zur vollständigen Offenlegung der NSU und NSU 2.0 Akten, die bisher nicht veröffentlicht wurden, vor allem mit dem Ziel, die Versteckungen der Faschisten mit den Schlapphüten aufzudecken. Aber nun zum Thema Krieg oder Frieden, ein Beitrag, Bericht aus dem sogenannten Verteidigungsausschuss zur Lage der Entwicklung von Krieg und Frieden, denke ich, gibt es noch sehr viel zu sagen. Wie immer die Empfehlung der Webseite German Foreign Policy und die Webseite der Informationsstelle gegen Militarisierung.
Am 5. Mai 2021, ein weiterer spannender Punkt war der Bericht und die Debatte über die Ausweitung der beiden Mali-Einsätze der Bundeswehr. Bisher ist die Bundeswehr in Mali im Rahmen von MINUSMA, das ist ein UN-mandatierter Einsatz, und im Rahmen von EUTM Mali, das ist ein Ausbildungseinsatz im Rahmen der Europäischen Union. Die Bundesregierung hat ein Mandat jetzt vorgelegt, was in erster Lesung schon debattiert wurde, wo der Einsatz in Mali auf die gesamte Sahelregion ausgeweitet wird. Das heißt, da sind auch Staaten drin wie Niger oder wie der Tschad, wo gerade eben der bisherige Präsident oder sagen wir Diktator bei einem Truppenbesuch ums Leben gekommen ist und sein Sohn hat sich einfach zu seinem Nachfolger erklärt. De facto ein weiterer Putsch, aber auch in Mali fand ja ein Putsch statt und das spielt offensichtlich für die Bundesregierung bei ihren Einsätzen kaum eine Rolle. Sie will ihre Einsätze enger mit denen von Frankreich vernetzen und koordinieren. Da gibt es den Einsatz Takuba und den Einsatz Barkhane und beides sind klipp und klare Antiterroreinsätze, Kampfeinsätze und damit geht die Bundeswehr immer mehr Richtung Kampforientierung, auch in Mali. Wir halten den Einsatz in Mali für sehr problematisch, denn die Bundeswehr dort hat beiden Teilen, in MINUSMA und EUT in Mali, und wollen, dass der beendet wird. Die Bundesregierung zieht sich da ein Problem nach dem nächsten an Land. 3. Januar haben französische Eliteeinheiten von Barkhane offensichtlich ein Massaker verübt. Die UN beschreibt es klipp und klar. Die Bundesregierung sagt, sie hat keine eigenen Erkenntnisse und kann sich dazu nicht äußern. Ein UN-Bericht von MINUSMA ist aber sehr eindeutig. Die Bundesregierung weiß angeblich dazu nichts. Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung will da gemeinsam mit Frankreich tief rein in Schlamassel. Wir sagen, der Einsatz muss beendet werden.
Soll nun eine stellvertretend für sehr viele Reden, eine Rede der jüdischen Vereinigung für einen gerechten Frieden gehalten, gestern in Berlin.
Deutschland gehört zu werden, wenn man für ein freies Palästina spricht. Aber als Jüdinnen und Juden, die sich Menschenrechten, Freiheit und Gerechtigkeit verpflichtet sehen, können wir nicht anders, als ganz klar zu sagen, Israel spricht nicht in unserem Namen. Heute sind wir in Berlin, aber unser Herz ist bei den Opfern der Gewalt im Nahen Osten. Für unsere lebendige jüdische, israelische, muslimische, christliche, palästinensische Berliner Gemeinschaft ist der Nahe Osten nicht weit weg. Wir haben nicht alle das Privileg, unsere Augen vor dem Unrecht zu verschließen. So wie wir hier stehen und demonstrieren, werden unsere Brüder und Schwestern in Gaza ermordet. Hier und heute, auf diesem Platz, sind Menschen, deren Familienmitglieder in der vergangenen Woche getötet worden sind. Und die deutsche Politik tut nichts, um der Gewalt ein Ende zu setzen. Wir wissen, dass sich die deutsche Regierung mit ihrer faktisch bedingungslosen militärischen und diplomatischen Unterstützung Israels an den Morden in Gaza mitschuldig macht. Zu deutschen Politikerinnen und Politikern sagen wir, die Waffenlieferungen an Israel reinigen nicht euer Gewissen vor den Verbrechen der Nazis. Es wird Zeit, dass ihr euch endlich an eure eigenen Standards haltet und die völkerrechtswidrige Expansionsstrategie Israels anprangert. Euer Blick auf Israel darf nicht über die Gräber Palästinas hinweggehen. Zu den anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern sagen wir, wir ertragen es nicht mehr, dass eure Berichterstattung immer erst bei den Raketen aus Gaza beginnt. Es wird Zeit, dass ihr die Öffentlichkeit aufklärt über die Verbrechen, die seit Jahrzehnten von israelischer Seite verübt werden. In Sheikh Jarrah, in ganz Ost-Jerusalem, in Gaza und im Westjordanland. Es wird Zeit, dass ihr Euphemismen wie Siedlungspolitik enttarnt als das, was sie sind. Vertreibung, Völkerrechtsverletzung und Landraub. Die aggressive Judaisierung from the river to the sea ist die andauernde Nakba. Zuletzt richten wir die Worte an die Berliner Polizei. Auf der Demo am vergangenen Mittwoch in Neukölln und wie ich gehört habe, auch eben am Hermannplatz um 15 Uhr, konnten wir erleben, dass es euch nicht gelungen ist, Lehren aus den Verbrechen eurer Vorfahren zu ziehen. Wenn vor euren Augen Juden und Palästinenser friedlich und gemeinsam demonstrieren, sich gegen Unrecht, Gewalt, Rassismus und Unterdrückung wehren, sich einsetzen für Menschenwürde unabhängig von Religion und Ethnie, dann solltet ihr Deutschen in der ersten Reihe stehen. Eure Großväter haben meine Familie vor 80 Jahren ins KZ deportiert und ihr habt immer noch nichts verstanden. Shame on you! Doch es gibt auch Hoffnung. Mit jedem Tag wächst die Solidarität mit Palästina, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Keine Besatzung dauert ewig. Kein Apartheid-System bleibt für immer bestehen. Wir bleiben zusammen in unserem Widerstand und keine Diffamierung der Welt wird uns auseinanderbringen. Free Palestine!
So, zu dieser schrecklichen Eskalation zwischen Palästina und Israel und der fälschlichen Behauptung der bürgerlichen Medien, die Raketen der Hamas seien der Auslöser gewesen, gäbe es jetzt noch sehr viel zu sagen. Ich denke, dass man ein paar Punkte auf jeden Fall nennen kann. Es ist kein Religionskonflikt. Die Religionen werden in diesem Zusammenhang auch instrumentalisiert. Es ist ein Konflikt seit der Nakba, der Vertreibung von über 700.000 Palästinensern, einschließlich Terror und Massaker, hat nach jedem Krieg eine Vergrößerung des Staatsgebiets von Israel stattgefunden. Es geht nicht um Religionen, es geht um Landraub und Vertreibungen. Auch ein weiterer Umstand, Anlass, aktueller Anlass, der zur Eskalation führte, war die Tatsache, dass die jetzige Regierung, die eigentlich vor ein Kriegsverbrechergericht gehört, so wie es auch in der Webseite der Nahostgruppe Mannheim gefordert und dargelegt wird, und dann nimmt Hau auch dazu Stellung und wird was vortragen.
Ein lebensfeindliches Gebiet, bin umhüllt von grauem Nebel, der sich einfach nicht verzieht. Ich weiß noch nicht, wie ich diesem Scheiß hier entflieh, doch ich spür's tief in mir drin, ich werde meinen Weg finden.
An der Stelle, an der ich den Faden verloren hatte, wollte ich noch sagen, dass diese ganzen Eskalation des Kriegs auch vorausging, die Ankündigung der israelischen Regierung, weiter Annexionen, das ganze Westjordanland zu annektieren. Diese umständliche, komplizierte, sehr vielfältige Debatte, warum eine Zwei-Staaten-Lösung nicht möglich und eine Ein-Staaten-Lösung mit gleichen Rechten für allen anzustreben ist. Diese Debatte wird auch an dieser Stelle weitergehen. Aber nun kommt erstmal Haru zu Wort.
Ja, guten Tag, mein Haru vom Bündnis gegen Abschiebung. Aber es geht um, das ist der Hintergrund, der Auslöser für die Zuspitzung jetzt in Israel zwischen dem israelischen Staat und den dort lebenden Palästinensern. Es war eine Häuserräumung durch Gerichtsbeschluss, stand an in einem Flecken, der heißt Sheikh Jarrah. Und dort hat es schon längere Zeit Proteste gegeben. Es war ein Räumungstitel erwirkt, dass in den nächsten Tagen, also noch im Mai, 30 Erwachsene mit, glaube ich, 10 Kindern, also mehrere Familien, geräumt werden sollten. Und insgesamt sollten im Laufe des Jahres über 160 Menschen 169 ganz genau aus diesem Viertel entfernt werden. Und da hat es jetzt Proteste gegeben. Die wurden dann von Polizei und Armee gleich heftigst attackiert. Die waren noch friedlich. Und dann hat es, glaube ich, mich ziemlich genau zu erinnern, von Herrn Hamas ein Ultimatum gegeben, dass die Armee sich zurückzieht. Und das ist nicht erfolgt. Und dann kam es zu diesen Raketen. Das bringt natürlich auch nichts, ist auch zu verurteilen, hält die Sache an. Aber der Auslöser ist diese Vertreibungs- und Landnahmepolitik, die, das hat ja der Reinhard eben schon gesagt, die seit Gründung Israels praktisch dieses Leben doch den Palästinensern sehr erschwert. Und was man sagen muss und was wichtig ist, auch für uns als Antirassisten, es darf keine Apartheid geben, nirgendwo, auch nicht in Israel. Es muss gleiche Rechte für alle geben. Es können diese Menschen nicht aufgrund eines einseitigen und die Palästinenser diskriminieren Landnahmegesetzes, dann denen ihre Häuser weggenommen werden, wo sie schon seit Jahren leben. Und auch wirtschaftliche Boykottmaßnahmen oder Erschwerung von Berufen, zu wenig Wasser. Jetzt zum Beispiel aktuell war eine Sache, die ich irgendwo gelesen habe. Es gab einen Impfstoff, Sputnik aus Russland, der war schon da und der wurde von der israelischen Regierung erstmal nicht ausgeliefert an Palästinenser. Solche Geschichten, die heizen natürlich unheimlich die Stimmung an und das muss aufhören. Und ich fordere auch, wie andere, dass ein Waffenstillstand ist für beide Seiten, dass die Armee sich zurückzieht, dass diskriminierende Gesetze abgeschafft werden und dass möglichst schnell der Sicherheitsrat konnte sich bis jetzt noch nicht durchringen, eine Entscheidung zu treffen, da das für Frieden gesorgt wird von außen. Und Deutschland hat nicht nur eine Verpflichtung, das natürlich als erstes gegenüber jüdischen Menschen aufgrund des Faschismus, wo ja 6 Millionen Juden dieser Shoah zum Opfer fielen, sondern auch in Folge auch gegenüber den Palästinensern. Denn ohne Shoah wäre es zu diesem Israel, so wie es ist, gar nicht gekommen. Und die beiden Gruppen müssen beide dort auskommen, wie es vorher ja auch war, vor dem Faschismus. Und dafür muss Deutschland sorgen. Das heißt nicht in erster Linie Waffenlieferungen und ansonsten kritiklose Unterstützung, egal welches reaktionäre Regime da an der Macht ist, sondern Ausgleich für beide Gruppen, jüdische Menschen als auch Palästinenser.
Ich möchte diese Information noch ergänzen mit einigen Links auf der Webseite der Deutschen Vereinigung Jüdische Stimme, also in Deutschland tätigen Jüdische Stimme, gibt es eine Linksammlung, in der ihr die Links zu befreundeten Organisationen findet. Ich kann jetzt selbstverständlich nicht alle befreundete Organisationen vorlesen. Könnt ihr selber nachlesen. jüdischestimme.de Links. Und auf der Webseite der Vereinigung in Nordamerika gibt es einen ausgearbeiteten Workshop zur Information, was in dieser Zeit der Nakba und der Staatsgründung alles passiert ist im Zusammenhang der Vertreibung. Hier nur doch vielleicht einige befreundete Friedensgruppen: Arbeitskreis aus Berlin, Bat Shalom, B'Tselem Human Rights, Verein Bildung und Begegnung Palästina, Coalition of Women for Peace, Deutsche Palästinensische Gesellschaft, Freedom Theater, Friedensinitiative Frauen in Schwarz, Wien, Friedensforum Duisburg, Genfer Initiative, Gush Shalom, Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin, International Solidarity Movement, Jewish Voice for Peace, USA, Medico International, an der Stelle fällt mir ein, Medico International hat einen sehr guten Bericht aus diesem Stadtteil Sheikh Jarrah veröffentlicht. Zu finden direkt auf der Seite von Medico International oder verlinkt auf der Webseite des Bündnis gegen Abschiebung in Mannheim kommen. Middle East Web, Peace Now, Refuser Solidarity Network, das bezieht sich auf Kriegsdienstverweigerung, Steinberg-Recherche, Stopp die Mauer Palästina, Stopp the Wall, Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ist hier auch die israelische Zeitung Haaretz verlinkt. Da kam jetzt gestern ein längerer Artikel, dass es jetzt endlich an der Zeit wäre, einen Waffenstillstand zu vereinbaren. So, ich mache jetzt an der Stelle direkt einen Themenwechsel, und zwar zu dem Thema das tatsächliche Recht auf Asyl muss wiederhergestellt werden. Ein Interview mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Göka Akbulut, die Abgeordnete der Linkspartei aus Mannheim, macht schon eine Reihe Migrationsgeschichten. Ein Teil dieser Reihe Migrationsgeschichten ist auch das Interview mit dem Sean McGinley zur Wiederherstellung des Asylrechts. Ein weiteres Interview ist mit der Aktivistin der Black Lives Matter Bewegung, unter anderem auch Melanel. Nun aber das Interview mit Sean McGinley.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. 26% der Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte. Obwohl wir in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben, sind wir weit davon entfernt, von gleicher Teilhabe oder auch Repräsentanz von Migrantinnen zu sprechen. Institutioneller und struktureller Rassismus führen zu Diskriminierung und Benachteiligung für Geflüchtete und Migrantinnen in allen Lebensbereichen. Rechte und konservative Politik spaltet mit Hetze und Vorurteilen unsere Gesellschaft. Mit diesem Beitrag will ich Fragen stellen und diskutieren, was sich ändern muss. Mein Name ist Gökay Akbulut. Ich bin Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Unter der Großen Koalition hat es eine Reihe von Asylrechtsverschärfungen in den letzten Jahren gegeben. Über diese unterhalte ich mich heute mit Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
Danke und schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung. Mein Name ist Sean McGinley und ich bin Geschäftsführer vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg ist eine landesweite Organisation, die entstanden ist als Netzwerk von den ehrenamtlichen Asylarbeitskreisen, die es in vielen Städten und Gemeinden gibt, eigentlich flächendeckend im ganzen Land. Und unsere Aufgabe besteht vor allem darin, die Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, zu unterstützen. Wir sind eben auch politisch tätig als Lobbyorganisation, führen viele Gespräche mit Politik und Verbänden und Institutionen und so weiter und versuchen uns auf dem Wege auch für eine menschliche Flüchtlingspolitik einzusetzen.
In den letzten Jahren hat es ja unter der Großen Koalition eine Reihe von Asylrechtsverschärfungen gegeben.
Es ist leider rekordverdächtig, wie viel und wie oft da geändert wurde. Ich habe vorhin noch mal durchgezählt und bin auf 22 Gesetzesänderungen seit 2015 gekommen. Und vor allem sind das nicht irgendwie nur einzelne Sachen jeweils, sondern das sind ja Gesetzespakete. Und wenn wir ein Beispiel nennen, das Gesetz, sogenannte Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht aus dem Jahr 2017. Die Fachverbändeanhörung dazu ging raus mit einer Frist von 1,5 Tagen. Riesengesetzesänderungen, die in einem Eiltempo durchgepeitscht werden durchs Parlament. Das wirst du ja als Abgeordnete wissen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, sich vernünftig damit auseinanderzusetzen, das zu diskutieren. Das heißt, es ist eine reine Alibi-Veranstaltung und teilweise werden die Gesetze dann sogar noch nach der Anhörung auch noch mal nochmal abgeändert. Da ist zum Beispiel die Aussetzung des Familiennachzugs, des Rechtsanspruchs auf Familiennachzug für Menschen mit subsidiären Schutz. Das betrifft vor allem Menschen aus Syrien. Die Anforderungen von an Atteste, um gesundheitsbedingte Abschiebungshindernisse geltend zu machen. Und das ist im Prinzip entstanden aus einer öffentlichen Diffamierungskampagne in Teilen der Medien, leider auch einige Lokalmedien in Baden-Württemberg, die sich intensiv daran beteiligt haben, so Verschwörungstheorien zu spinnen, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die Gefälligkeitsatteste ausstellen und damit Leute nicht abgeschoben werden können. Das natürlich dazu führt, dass schwerkranke Menschen eben abgeschoben werden. Es wird immer leichter, Menschen für immer längere Zeit in Abschiebungshaft zu nehmen. Und gleichzeitig ist seit Jahren bekannt, dass ein Großteil der Leute, die in Abschiebungshaft sind, rechtswidrig inhaftiert wurden. Das stellt sich dann in der Regel erst danach raus, teilweise nachdem die Leute abgeschoben worden sind. Also ganz, ganz viele Gesetzesverschärfungen leider, die von der Großen Koalition auf Bundesebene verabschiedet werden. Im Bundesrat Baden-Württemberg eigentlich fast immer zugestimmt hat. Ich erinnere da an die Entscheidung, die Westbalkanländer zu sogenannten Sich- und Herkunftsstaaten zu erklären.
Es gab ja auch zuletzt das Unwort des Jahres, Abschiebepatenschaften.
Das war ja quasi ein Zugeständnis an die Länder wie jetzt Ungarn und Polen, die eigentlich grundsätzlich überhaupt keine Geflüchteten aufnehmen wollen. Das ist natürlich sehr, sehr zynische Sache und das ist auch eins von vielen sehr, sehr kritikwürdigen Aspekten an diesen Vorschlägen für eine neue europäische Asylpolitik, die auch zum Ziel haben, eben den Leuten den Zugang zu einem Asylverfahren zu verunmöglichen.
Was können wir als quasi als die gesellschaftliche Linke machen und dazu beitragen, dass diese Situation sich verändert?
Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass die Politik das Gefühl hat, dass die Mehrheit der Leute in diesem Land das so wollen. Da muss einfach der Druck aus, sage ich mal, aus unserer Richtung, muss dann stärker werden als der Druck aus der anderen Richtung. Möglicherweise hat es auch damit was zu tun, dass sie, weil sie neben ihrem eigenen Leben und ihrem eigenen Job und ihrer eigenen Familie auch noch was Nützliches für die Gesellschaft machen, ehrenamtlich in ihrer Freizeit und deswegen nicht so viel Zeit haben, um irgendwie vom Computer zu sitzen und in sozialen Netzwerken irgendwie rumzuhetzen und dass deswegen diejenigen Leute, die nur zu Hause rumsitzen und irgendwo hetzen, die einzigen sind, die dann wahrgenommen werden und dann der Eindruck entsteht, dass es jetzt irgendwie die Mehrheit von den Leuten in Deutschland und die wollen das so. Nur wenn da über die Öffentlichkeit einen gewissen Stimmungswechsel hinbekommen können, dann wird sich da was ändern.
Das Asylrecht in Deutschland muss wiederhergestellt werden. Die Asylrechtsverschärfung der GroKo müssen zurückgeführt werden. Es darf keine Abschiebung mehr aus Deutschland und auch nicht aus Baden-Württemberg heraus stattfinden. Das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsländer und auch das Dublin-System ist gescheitert. Geflüchtete dürfen nicht in Kriegs- und Krisenregionen wie Syrien und Afghanistan abgeschoben werden. Kein Mensch ist illegal.
Wir hatten ja, wenn wir uns an 2014, 15 erinnern, eine kurze Zeit, wo ziemlich viel passiert ist, was jetzt so aus unserer Sicht positiv zu bewerten wäre. Allen voran natürlich die Aufnahme von einer größeren Anzahl von Geflüchteten. Was da migrationspolitisch, asylpolitisch gelaufen ist, war jetzt, glaube ich, nicht irgendwie aus großer innerer Überzeugung der Großen Koalition. So, das zeigt eben, dass es nicht nur von der Regierung abhängt, sondern auch das, was außerhalb passiert. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel dazu. Und darauf sollten wir uns einstellen, egal wie die Wahlen ausgehen, dass wir versuchen, gesellschaftlich viel Druck aufzubauen. Wir hoffen, dass es auch in den Parlamenten Menschen gibt, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Auf dem Wege wollen wir versuchen, dass wir auch in den kommenden Jahren vielleicht einige dieser Verschlechterungen wieder zurückdrängen können und wieder bessere Zeiten kommen.
Feministisch, migrantisch, links. Ich trete ein für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Ausbeutung und Diskriminierung. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und für eine offene und solidarische Gesellschaft.
Überall.
Thank you.
So an dieser Stelle passend, meiner Ansicht nach, der Hinweis auf die Webseite in Bezug auf Dekolonialisierung, sowohl Dekolonialisierung des Denkens als auch Ende Aufarbeitung der Kolonialverbrechen und Ende der neokolonialen Kriegseinsätze. Auf der Webseite AK Kolonialgeschichte Mannheim gibt es zum Beispiel in Bezug auf die bisher so gut wie nicht durchgesetzten Straßenumbenennungen in Mannheim, außer einer Straße, hier die alternativen Vorschläge: Mai Ayim, Rudolf Mangabell, Franz Fanon, Audrey Geraldine Lord, Miriam Makeba, Theodor Vonja, Michael oder Michael, Jakobus Morenga, ein sehr respektierter Guerillakämpfer der Namas, Anna Mugundu, Wangari Mutu Matai, bekannt durch ihre Aktion Pflanzen von Millionen Bäumen als praktische Taten zur Verhinderung der Klimakatastrophen, Edward Said, Ottilie Schimming Abrahams. Soweit der Hinweis auf die Webseite kolonialgeschichte.com des AK Kolonialgeschichte Mannheim zur Aufarbeitung. Diese Webseite ist sehr vielseitig. Es sind dann noch die Namen der Täter. Es wird dokumentiert der Stand der Diskussion um die Umbenennungen. Es werden die Importe und Exporte und die Formen des Neokolonialismus in Form des sogenannten Freihandels behandelt. Themen weiter: Migration, Flucht, Freihandel, Reparationen. So gut wie keine. Aus Namibia kam jetzt letzte Woche die Meldung, dass die Verhandlungen der deutschen Regierung mit der namibischen Regierung kurz vor dem Abschluss stehen, über die Höhe der Reparationszahlungen. Nach meinen Informationen und den Informationen, die es darüber hinaus gibt, ist die Lage so, dass wieder mal die Angehörigen, die Opfer der Ermordeten nicht einbezogen wurden und vor allem die Ursachen, zum Beispiel der Landbesitz der Kolonialisten in den fruchtbarsten Gebieten immer noch nicht geändert wurde. Also die ausstehende Landreform, das heißt Dekolonialisierung. Kulturgüter, Debatte, Rückgabe und so weiter, Rassismus, Verweis auf die Anfang des Jahrhunderts üblichen Menschenzoos, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, Sprachgebrauch, Rassismus und Spott, antirassistische Bildung. So, und dann auch den Hinweis auf Bewegungen, selbstverständlich auch die Bewegung Black Lives Matter, der Mord an George Floyd, der weltweite antirassistische Bewegung ausgelöst hat, jährt sich am 25. Mai, ist der erste Jahrestag des staatlichen rassistischen Polizeimords an George Floyd. 25. Mai. Soweit nun zu diesem Thema. Ich komme jetzt einfach als weiteren inhaltlichen Sprung zu einem weiteren Thema. Und zwar die gigantischen Verbrechen der Atommafia und die derzeitige Lage in Bezug auf keine Endlager und so weiter. Vorher noch aber passend, wie schon öfters gesendet, als Lösung für eine andere Gesellschaft und als Lösung gegen Hass, Ausbeutung und Diskriminierung die Rede über die sozialen Grundrechte.
Estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica.
Das Recht der Bauern auf das Land. Das Recht der Arbeiter auf die Früchte ihrer Arbeit. Das Recht der Kinder auf Erziehung und Bildung. Das Recht der Kranken auf medizinische Hilfe und Behandlung. Das Recht der Jugendlichen auf Arbeit. Das Recht der Studierenden auf freie Forschung und Lehre. Das Recht der Schwarzen und Indios auf die volle Menschenwürde. Das Recht der Frau auf rechtliche, gesellschaftliche und politische Gleichstellung. Das Recht der Menschen auf Sicherheit im Alter. Das Recht der Intellektuellen, der Künstler und der Wissenschaftler, mit ihren Werken für eine bessere Welt zu kämpfen. Erklärung Fidel Castros vor den Völkern Amerikas und dem Volke von Kuba. Anlässlich seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten am 16.02.1959.
Latino. Atommüll. Im Allgemeinen wird in den Medien der Begriff Atommüll synonym mit den hochradioaktiven abgebrannten Brennelementen benutzt. Daher hier im Folgenden zunächst einmal einige Infos zu dieser Fraktion des in Deutschland produzierten, des sogenannten deutschen Atommülls. Vorneweg, es wird sich Ende 2021 um rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Atommüll allein in Deutschland handeln. Rechnen wir den gesamten mittel- und schwach radioaktiven Müll, der mit der Produktion von Strom in deutschen Atomkraftwerken verursacht wurde, hinzu, handelt es sich um ein Volumen von rund 300.000 Kubikmeter, also um das Zehnfache. Insgesamt muss mit 600.000 Kubikmeter Atommüll in Deutschland gerechnet werden. Der in Deutschland anfallende hochradioaktive Atommüll aus der Produktion von Atomkraftwerken wird Ende 2022 nach den vorliegenden Informationen insgesamt ein Gewicht von rund 14.300 Tonnen haben. Laut der 10. Änderung des Atomgesetzes von 2001, formal wurde dieses im Jahr 2002 novelliert und das mit Hilfe der Mainstream-Medien als Atomausstieg verkauft wurde, wurden sogenannte Reststrommengen vereinbart. Damit wurde 2001 eine Verdoppelung des bereits angehäuften Atommüllberges beschlossen. Die Menge an Atomstrom bis zum 31. Dezember 1999 war laut offiziellen Quellen 2670 Terawattstunden. Und damit fielen 7200 Tonnen hochradioaktiver Müll an. Die vereinbarte sogenannte Reststrommenge ab 01.01.2000 beträgt 2623 Terawattstunden und damit nochmal rund 7100 Tonnen hochradioaktiver Müll, zusammen 14.300 Tonnen. Mit jeder Terawattstunde Atomstrom wird rund 2,7 Tonnen hochradioaktiver Müll produziert. Die im Sommer 2011 vom Bundestag verabschiedete 13. Änderung des Atomgesetzes kehrte im Großen und Ganzen zu den sogenannten rot-grünen Regelungen von 2001 bezüglich der von Reststrommengen auf Restlaufzeiten umgerechneten Bestimmungen zurück. Nebenbei, der sogenannte freigemessene Atommüll aus dem Abriss der baden-württembergischen stillgelegten AKW, der auf Hausmülldeponien verteilt werden soll, ist auch vom Gewicht her nicht ohne. Über 3000 Tonnen soll laut offiziellen Angaben in den kommenden Jahren über sogenannte Ländle verteilt werden. 1969 erklärte der deutsche Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, Zitat: Dieses ist, soweit ich sehen kann, wenn man es ernstlich behandeln will, überhaupt kein Problem. Ich habe mir in Karlsruhe sagen lassen, dass der gesamte Atommüll, der in der Bundesrepublik im Jahr 2000 vorhanden sein wird, in einen Kasten hineinginge, der ein Kubus von 20 Meter Seitenlänge ist. Wenn man das gut versiegelt und verschließt und in ein Bergwerk steckt, dann wird man hoffen können, dass man damit dieses Problem gelöst hat. Ende des Zitats. Und 14 Jahre zuvor, 1955, hatte der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg frohgemut verkündet, Zitat: Was schließlich den Atommüll betrifft, so genügt es durchaus, ihn in einer Tiefe von 3 Metern zu vergraben, um ihn vollkommen unschädlich zu machen. Ende des Zitats. Mengenmäßig lagen die beiden Herren also nicht einmal so arg daneben, wenn wir uns in der Betrachtung auf den hochradioaktiven Atommüll beschränken könnten. Beim hochradioaktiven Atommüll ist die Menge, ob in Kubikmeter oder in Tonnen angegeben, nicht das eigentliche Problem. Der Atommüll muss für mehrere Millionen Jahre sicher vor der Biosphäre von Menschen, Tieren und Pflanzen abgeschirmt werden. Bereits im Jahr 2004 wurde das US-amerikanische Projekt eines atomaren Endlagers vorläufig gestoppt. Ein US-amerikanisches Gericht bemängelte in seinem Urteil über die Pläne, hochradioaktiven Müll im Yucca Mountain in Nevada einzulagern, die von der US-amerikanischen Regierung abgegebene Sicherheitsgarantie für 10.000 Jahre. Diese sei unzureichend. Die Halbwertszeit von Plutonium-239 beispielsweise beträgt 24.400 Jahre. Das bedeutet, dass von den 30 Tonnen Plutonium, die im deutschen Hanau gelagert sind, nach 24.400 Jahren immer noch 15 Tonnen weiterstrahlen. Und nach 48.800 Jahren sind es immer noch 7,5 Tonnen und so fort. Seit Christi Geburt lebten rund 80 Generationen. Ein Zeitraum von 24.000 Jahren entspricht rund 960 Generationen. Eine sogenannte Sicherheitsgarantie für 10.000 Jahre abgeben zu wollen, ist grenzenloser Hochmut. Es mag zwar politisch sinnvoll erscheinen, angesichts der Zeiträume, über die große Mengen der bis heute angefallenen radioaktiven Stoffe äußerst gefährlich bleiben, eine Sicherheitsgarantie für 1 Million Jahre oder mehr zu fordern. Tatsächlich jedoch ist es sinnlos und zwecklos. Zurück zum Beispiel Hanau. Selbst nach 366.000 Jahren strahlt von den heute vorhandenen 30 Tonnen immer noch ein Kilogramm. Und wenige Tausendstel Gramm dieses Stoffes einzuatmen genügt, um unausweichlich Lungenkrebs zu bekommen. Wie Analysen der hochradioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken zeigen, tragen Isotope wie etwa Jod-129, Technetium-99, Zirconium-93, Niob-94, Uran-233, Cäsium-135 und insbesondere Neptunium-237 sogar nach mehr als 1 Million Jahren noch erheblich zur Strahlenbelastung des Atommülls bei. Laut einem Gutachten der Universität Bremen ist radioaktiver Müll, selbst nachdem er in Glasblöcke eingeschmolzen wurde, noch nach 1 Million Jahren und in 10 Metern Entfernung so gefährlich, dass allein seine Gammastrahlung eine Jahresdosis bewirkt, die 250 bis 560 Mal höher ist, als es der Grenzwert der Strahlenschutzverordnung erlaubt. Das Governing Council der UNO spricht nicht ohne Grund von mindestens 20 Millionen Jahren, innerhalb derer radioaktive Abfälle strikt von der Umwelt ferngehalten werden müssen.
Ja, ich mache nochmal weiter, mit dem Erich Fried. Da war auch am 8. Mai eine Gala veranstaltet vom Verlag Junge Welt und der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der JW-Ladengalerie. Das wäre ohne Corona, wären das alles Live-Sachen gewesen, das war jetzt dann nicht möglich. Und da konnte man 8 Stunden im Internet sich das alles angucken, was ich auch gemacht habe. Und es gibt hier von diesem Wochenende nach Zusammenfassung auch schön bebildert. Das kann ich euch leider nicht präsentieren. Und es gab da 2 Filme wurden vorgestellt. Dokumentarfilme, Die ganze Welt soll bleiben, Erich Fried, ein Porträt von Roland Steiner aus dem Jahr von DEFA 1988 und ein englischer Film, auch ein Dokumentarfilm, Exiles von Jill Evans und BBC auch aus dem Jahr 1988. Und dann gab es eben eine ganze Reihe Online-Interviews, auch mit dem Sohn von Erich Fried, weiß ich den Vornamen jetzt nicht, pardon. Ah ja, Klaus Fried. Und jetzt lese ich mal kurz eine Passage vor aus dem Zeitungsartikel, auch Junge Welt. Wiener Heimat und Exil, Zweiter Weltkrieg, Antifaschismus, Einsatz für den Frieden und den Sozialismus, Israel, Palästina und vieles mehr waren Gegenstände dieser Gespräche. Dabei wurde klar, dass mit dem interventionistischen, dem politischen Intellektuellen auch der Mensch Fried immer untrennbar verbunden blieb. Claudia Halm, eine Dichterin, persönliche Freundin Frieds, brachte die später am Abend auf den Punkt, Zitat, Erich war menschensüchtig. Und vielleicht war ihm deswegen immer das Wichtigste im Austausch bleiben, egal wie anders seine Gesprächspartner auch denken mochten. Doch wurde der in der BRD oft verdrängte Fried, als dessen Leistung unter anderem herausgestellt wurde, dass er klar zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu differenzieren vermochte, nicht nur im Gespräch gewürdigt. Gedichtrezitationen von Schauspieler Rolf Becker brachten den Künstler wieder selbst auf die digitale Bühne. Im Gedicht fand Fried zeitlebens ein Medium, um sowohl seine Menschenliebe als auch sein politisches Engagement auszudrücken. Jetzt wieder ein Zitat vom Gedichttitel, nur den Titel lese ich jetzt vor. Die Herrschenden aber halten Verratungen ab, heißt es im Gedicht Bestandsaufnahme. Er spielt da so ein bisschen wie der Jandl, immer mit dem vertauschten Buchstaben. Und zu Recht mochten sich die Zuschauer beim Hören dieser Parodie auf den sogenannten Verfassungsschutz daran erinnert fühlen, wie der sich heutzutage gegen junge Welt in Stellung bringt, um ihr, ein Zitat aus der Beantwortung der Frage von der jungen Welt, warum die junge Welt vom Verfassungsschutz seit 2004 also immer beobachtet wird, also um ihr den Nährboden zu entziehen, hat die Bundesregierung beantwortet. Man wüsste nur zu gern, was der engagierte linke Fried, der die bundesdeutsche Staatsräson, wann immer er konnte, aufmischte, heute darüber dichten würde. So, jetzt wollte ich zwei Gedichte vorlesen, so gut es geht, um euch mal...
Darf ich an der Stelle die Forderung einfügen, dass dieser Verfassungsschutz aufzulösen sei, angesichts seiner Rolle bei NSU und NSU 2.0.
Also jetzt ein Gedicht. Bezwinger der Wüste. Passt auch jetzt zu der Situation, die wir eben kurz beleuchtet haben in Israel-Palästina. Simon, der Kameramann, sieht die Planierraupen, die die letzten Trümmer der Araberhäuser zermalmen. Und sieht die Erde, die Gurken hervorgebracht hat, Tomaten, Wassermelonen und da und dort einen Ölbaum. Aufreißen und verderben, Zementstaub auf Lehmstaub, Staub auf staubiges Grün, auf staubiges rosa Erdreich. Und sagt, bevor die Juden die Wüste bezwingen können, müssen sie hier die Wüste erst selber machen. Dazu unten eine kleine Erklärung. Simon, der Kameramann, der diese Zerstörung bei Rafah 1972 gesehen hat, ist selbst Jude. Viele Israelis protestierten vergeblich gegen die Vertreibung dieser Bauern, Beduinen, die seit mehreren Generationen sesshaft waren. Das ist halt jetzt immer noch diese Situation, die auch nicht abgenommen hat, sondern im Gegenteil verschärft hat. Jetzt noch ein anderes, sehr bekanntes Gedicht, was auch bei der Gala gelesen wurde. Moment. Bis gleich. Ich habe nämlich zwei Bände hier. Das ist praktisch, das Thema ist Liebe. Überschrift, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Also 100 Jahre Gala, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, der Anlass war, am 6. Mai, also vor 100 Jahren, ist Erich Fried geboren. 1921. Und noch kurz wollte ich was sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war der auch schon mal in Mannheim im Kapitol. Das war 1978. Da hatten wir eine große Kampagne gegen den NPD-Parteitag organisiert. Da haben wir wochenlang uns jede Woche mit ca. 60 Leuten getroffen. Und dann bei der Demo, die haben im Rosengarten getagt, die NPD, haben wir 3000 Leute zusammengekriegt. Also Mannheim, Region, ganz Süddeutschland. Ja. Und da gab es da eine riesen Auseinandersetzung mit der Polizei. Und da wurden ein Haufen Leute festgenommen, weil wir uns an die vorgeschriebene Route nicht gehalten haben, sondern dann fast bis zum Rosengarten gekommen sind. Und dann wurden wir aber mit Reiterstaffel von der Polizei gestoppt, war ziemlich übel. Ein Haufen Leute sind dann ins Gefängnis gekommen, die Frauen, glaube ich, nach Schwäbisch Gmünd oder so, und die Männer nach zum Frauenpelz in Heidelberg. Und dann sind wir wieder langsam, das war ein Sonntag, nachmittags in kleineren Gruppen zum Rosengarten gezogen. Dann waren wir dann wieder über 1000, haben da gesungen und auch Reden gehalten. Sogar ein Ex-Stadtrat von der SPD, der sagte, er schämt sich, Sozialdemokrat zu sein. Er war also voll auf unserer Seite. Und dann haben wir die Forderung erhoben, wir bleiben so lange hier, bis alle Gefangenen freigelassen werden und hier wieder auf dem Platz erscheinen. Und das hat ein paar Stunden gedauert und das haben wir tatsächlich erreicht. Und das hat damals also für die Antifa-Bewegung einen ziemlichen Auftrieb gegeben in Mannheim, muss man sagen. Ja, und da war dann auch für mich, auch, ich habe ja dann den Fried dann über die Veranstaltung kennengelernt, da auch noch eine persönliche Erinnerung. Und deshalb habe ich mich total gefreut, dass ich diese Gala, wenn auch nur am Internet, mitmachen konnte. Also ich empfehle euch, da mal zu gucken. Die Bücher werden, glaube ich, alle wieder gedruckt. Und es gibt noch ein Band nachgelassener Gedicht, so ganz neu zu lesen. Ihr könnt auch, glaube ich, im Junge Welt Shop finden. Ja, das war's zu Fried.
So, zu dieser Veranstaltung gibt's hier noch ein weiteres Video. Rolf Becker liest Erich Fried. Wenn dafür noch Zeit bleibt, werde ich das noch einspielen. Vorher, weil die Sendung wieder leider zu Ende geht, möchte ich noch wie immer ein paar Buchtipps geben und auf einige Veranstaltungen oder Jahrestage bis zur nächsten Sendung hinweisen. Die Buchtipps sind folgende: Sascha Stanisic, Herkunft, Emilia Roig, Why We Matter, Ende der Unterdrückung, Moshe Zuckermann und Susanne Wittstahl, zu Erich Fried, Entfremdung, Nagib Marfus mit Z, Das Hausboot am Nil, Edition Orient. So, die Themen gehen jetzt ein bisschen durcheinander, das macht nichts. Ich habe hier noch auf meinem schlauen Zettel stehen, das könnt ihr auch im Freien Radio zum Teil nachhören. Die Zapatistas haben ihre Reise begonnen. Die Zapatistas sind auf dem Weg nach Europa, auf ihrer Europatour. Weitere Informationen gibt es im Freien Radio Net. Und jetzt noch einige Veranstaltungen. Heute am 16. ist auch der Jahrestag, der Beginn der Deportationen der deutschen Sinti vom Hohen Asberg und der Jahrestag vom späteren Aufstand der Sinti und Roma in Auschwitz. Die Überlebenden waren die Ausnahme. Am Montag gibt es von diesem von mir erwähnten Arbeitskreis AK Kolonialgeschichte Mannheim eine Buchlesung. Ihr könnt es finden auf der Webseite von Kolonialgeschichte Mannheim. Dann gibt es eine Veranstaltung im Rahmen des Latino-Festivals, eine Veranstaltung des AK Solidarität mit den brasilianischen Gewerkschaften auf Zoom. Dann einen Tag später, Mittwoch, ist der Geburtstag von Ho Chi Minh. Wer noch jünger ist, erinnert sich nicht dran. Menschen und Linke und Kommunisten unserer Generation erinnern sich gerne. Die Ex-Kolonialmächte und der US-Imperialismus haben verloren. Ho Chi Minh, seine wichtigste Botschaft in dieser Zeit des Kriegs: Es gibt nichts Wichtigeres als Unabhängigkeit und Freiheit. Weitere Informationen auf der Webseite der vietnamesisch-deutschen Freundschaftsgesellschaft. 25. Mai, habe ich schon erwähnt, Jahrestag des staatlichen Mordes an George Floyd. Die Zahl der Morde sind täglich, ich weiß nicht, wie zurzeit die Zahlen sind, könnt ihr aber finden. Und diese Bewegung geht selbstverständlich auch weiter. Am 25. ist auch im Internet online zum Thema Palästina-Israel die Veranstaltung der Nahostgruppe Mannheim mit Dr. Abed Chokri, Leben und Arbeiten in Gaza, Bericht aus dem Freiluftgefängnis. Dr. Abed Chokri ist Palästinenser, hat in Deutschland Ingenieurwissenschaften studiert und in Berlin promoviert und so weiter und so fort. Eindrücklich berichtet er über den überwältigten Wunsch der Menschen nach einem normalen Leben in Freiheit und ohne Besatzung, ohne Hass und Gewalt, nach einer Zukunft für die Kinder. Er berichtet über die Verzweiflung angesichts des weitgehenden Desinteresses der westlichen Welt an der Lebenssituation der Menschen in Gaza und des Unrechts, das ihnen durch die Besatzung angetan wird, und wie die 2 Millionen eingesperrten Menschen in Gaza sich ihre Würde und ihre Hoffnung auf Frieden und Freiheit bewahren. So, am 9. Juni, Erinnerung an den Wiedereinstieg der deutschen imperialistischen Bestie in die Angriffskriegspolitik. 9. Juni war, 1999, war Ende der Bombardierung von Jugoslawien. 14. Juni, Geburtstag von Che Guevara. Hasta siempre, la Victoria. Hasta la siempre, Victoria. Den Jahrestag des Aufstands der Schüler in Soweto habe ich schon genannt, 17. Juni. Am 18. Juni ein lokaler Termin, da gibt es von diesem Projekt Töli, Umwandlung in Häuser ohne Profit, ohne die Möglichkeit, dass die Häuser verkauft werden und so weiter, gibt es eine Online-Veranstaltung mit dem Mietshäuser-Syndikat Rhein-Neckar-Delta. Könnt ihr finden auch, wie viele weitere Termine im Kommunalinfo von Mannheim, sowohl im Online-Format als auch zu bestellen als Printversion. Am 20. Juni, der nächsten Grenzenlos-Sendung im Juni, gibt es denn wie jeden Tag den Weltflüchtlingstag. Ich sage noch den 21., da gibt es den Jahrestag des Überfalls des deutschen Faschismus auf die Sowjetunion. So, das war die Sendung Grenzenlos vom Mai 21. Hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, ist es die Wiederholungssendung. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Our first tune tonight is going to be about 4 tunes. And the first tune is called Olohun ta wa se yara je ka bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes.
1, 2, 3.
Ein Punkt, der mir eben noch einfällt, Hinweis auf die Forderung der Zero-Covid-Kampagne: Gebt die Patente weltweit frei.